Josef und mit mir der Teil 2. Wer den ersten Teil verpasst hat, den lade ich ein, das nochmal bei der Homepage nachzuhören. Wenn Leonard fleißig war, ist es schon abgeloadet und ihr könnt es euch nochmal anhören. Dann wird vielleicht einiges nochmal deutlicher. Ich möchte auch zu Beginn nochmal kurz beten. Ihr dürft kurz sitzen bleiben. Himmlischer Vater, hab du Dank für diesen Morgen und danke auch, dass wir jetzt etwas von dir hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du meine Worte und Gedanken lenkst. Ich möchte nicht sagen, was von mir auskommt, Herr. Ich bitte dich, dass alles, was gesagt, gesprochen wird, von dir herkommt. Berühre du unsere Herzen und öffne du unsere Herzen auch für das, was du gerade für wichtig erachtest, für jeden Einzelnen. Herr, bitte segne du diese Zeit. Amen. Viele von euch waren, sind im Urlaub, es ist ja so diese Urlaubszeit, wo man oft eine andere Landschaft sich anguckt, als der, in der man lebt. Wenige von euch erzählen, dass sie am Niederrhein nochmal Urlaub machen gehen, irgendwie einen Ort weiterfahren oder so, weil wäre ja langweilig, man möchte etwas Neues sehen, etwas Neues entdecken, eine neue Landschaft. Und ich habe den Gedanken gehabt, so der Lebensweg ist auch manchmal wie so eine Landschaft, durch die man geht. Es gibt Berge, es gibt Täler, es gibt reißende Flüsse, es gibt Momente, wo man meint, man sieht richtig weit und weiß sehr viel. Es gibt Momente, da sieht man irgendwie gefühlt die nächsten 2 Meter nur. Ja? So ist es auch bei Josef und wir gucken uns mal an, wie sein Wanderweg so in Kapitel 39 weitergeht. Ebenso werden wir etwas von Kleidung hören. Ja? Die Kleidung wird heute von Josef von besonderer Bedeutung sein. Erinnert euch bitte am Ende nochmal daran, dass ich es am Anfang angedeutet habe. Denn Kleider machen Leute. Es gibt einem ein bestimmtes Ansehen, eine bestimmte Würde. Und so war und ist es bei Josef gewesen. Und deswegen dürft ihr euch auch eine andere Überschrift aussuchen. Vom Wandern und vom Kleiden dürft ihr euch auch aufschreiben. Ja. Wir haben 3 Abschnitte. Erstens, Gott schenkt. Zweitens, treu in der Versuchung. Und drittens, Gott schenkt wieder. Ja? Also 2-mal Gott schenkt. Wir starten mit dem ersten. Josef wurde an die Händler verkauft von seinen Brüdern. So lieb hatten sie ihn. Ja? Und zwar an die feindlichen Händler. Das hatte Johanna so eben ganz gut erläutert. Also da war nichts Gutes zu erwarten. Ich bin mir sicher, Josef war sich dessen bewusst. Er hatte den Tod wahrscheinlich vor Augen. Er wusste, er wird seinen geliebten Vater, das geliebte Umfeld nicht wiedersehen. Wie muss sich Josef an dieser Stelle gefühlt haben? Ja? Wo er mit diesen Händlern mitgezogen ist. Wird er nach Ägypten verschleppt? Wenn ja, wo wird er wohl arbeiten? Wird er an irgendwelchen Bauwerken arbeiten, dort verheizt als menschliche Arbeitskraft? Oder welche Anstellung wird er bekommen? Er weiß es nicht. Wird er nächste Woche noch am Leben sein? Auch das kann er nicht sagen. Und in dieser Situation ist Josef, während wir den ersten Text hören, den ersten Abschnitt.
Josef war von den ismaelitischen Händlern nach Ägypten gebracht worden. Sie hatten ihn an den Ägypter Potiphar verkauft, einen Hofbeamten des Pharaos. Potiphar war Befehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr stand Josef bei, sodass ihm alles glückte, was er tat. Und deshalb durfte er bei seinem ägyptischen Herr im Hause arbeiten. Potiphar merkte bald, dass der Herr auf Josefs Seite war und ihm alles gelingen ließ. Darum schenkte er Josef seine Gunst und machte ihn zu seiner rechten Hand. Er setzte ihn als Verwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und Josefs Willen. Auf dem ganzen Besitz des Ägypters lag der Segen des Herrn. Das war überall im Haus und auf den Feldern sichtbar. Darum ließ Potiphar Josef in allem freie Hand und kümmerte sich um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen.
Josefs Brüder haben mit ihm nichts Gutes im Sinn. Aber ganz, ganz schnell wird eine andere Seite klar. Nämlich Gott hat einen guten Plan mit Josef im Sinn. Und die Segnung wird nicht nur erst im Verlauf deutlich, dann noch viel mehr. Nein, direkt am Anfang schon. Weil Josef ist nicht jemand, der irgendwo an den Pyramiden oder so verheizt wird. Sondern er wird an eine leichte Arbeit gestellt. Er wird an eine Stelle gestellt, wo er gerichtet hätte. So. Sonst muss ich gegebenenfalls einfach lauter sprechen. So, Gott hat einen ganz anderen Plan, ja. Auch wenn die Umstände manchmal so sind, dann funktioniert der Sound nicht und so weiter. Gott hat auch damit irgendwie einen Plan. Und vielleicht wird dann auch eine besondere Segnung so bemerkbar. Ja? Also der Gegensatz ist ganz klar direkt erkennbar. Einerseits wollen die Brüder ihm was Böses und Gott andererseits nutzt dieses Böse, um direkt Josef zu etwas Gutem zu führen. Denn Josef hat auch Erfolg als Sklave. Es ist nicht einfach nur, dass er nur einfache Tätigkeiten tun darf. Nein, diese einfachen Tätigkeiten scheint er so super zu tun, dass er immer größere Verwaltungstätigkeiten bekommt. Und dieser Erfolg wird mit einfachem oder großem Vertrauen belohnt. Drei Aspekte sind bei dem Erfolg wichtig. Erstens, ganz wichtig, Gott schenkt das Gelingen. Ja? Wir lesen, der Herr stand Josef bei, sodass ihm alles glückte. Josefs Fähigkeiten sind nicht einfach seine Errungenschaften oder das ist so, weil es eben so ist. Er kann das, weil er es eben kann, weil er so damit begabt geboren worden ist. Nein, es ist eine Segnung Gottes. Ja? Der Herr stand Josef bei. Es ist etwas, was von Gott kommt, nicht das, was Josef einfach so kann. Ich finde das total erwähnenswert. Ganz oft meinen wir, dass unsere Fähigkeiten, unsere Talente, das, was wir gut können, dass es eben zu mir gehört und das ist eben meins. Aber warum kannst du das denn so? Wer hat dich denn so geschaffen, sodass du das kannst? Und noch was anderes, wer hat dich denn dahin gebracht, wenn du zum Beispiel gut in deinem Job bist, wer hat dir denn diesen Job ermöglicht? Warst du das? Hast du diesen Job erfunden? Nein, Gott hat dich begabt und zusätzlich dir auch noch diesen Job gegeben. Dass du gut in deinem Job bist, diese Fähigkeit, dort Leistung zu erbringen, das sind Gottes Geschenke. Weder selbstverständlich noch irgendwie deine Leistung. Und das Zweite ist, Gott segnet auch das Umfeld. Fand ich total inspirierend, diesen Gedanken. Wir lesen, von da an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Auf dem ganzen Besitz des Ägypters lag der Segen des Herrn. Das war überall im Haus und auf den Feldern sichtbar. Josefs Segnung wird eine Segnung für das Umfeld. Auch wenn du das nicht so fühlst, bei dir ist das genauso. Ja? Jesus sagt zu seinen Jüngern und indirekt damit auch zu uns, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Oder anders ausgedrückt, an eurem Leben, an eurem Dasein, da wo ihr seid, können die Menschen Sinn und ein sinnvolles Leben erkennen. Ein Leben mit Substanz und ein Leben, das irgendwo hinführt. Und wir fühlen es manchmal nicht so, weil wir denken, die Welt um uns herum, unser nächstes Umfeld ist schon so dunkel. Aber fühlt nicht, habt ihr mal eine Kerze angezündet? War dann alles direkt unfassbar hell? Nein, man hatte das Gefühl, wenn man so mit einer Kerze durch die Dunkelheit geht, es ist immer noch irgendwie dunkel. Das ist, weil wir Licht, wenn wir Licht sind, erkennen wir auch, dass drumherum das dunkel ist. Genauso muss ich doch, wir können uns schlecht hineinversetzen, aber so ein Salzkorn fühlen. Ja, die ganze Suppe ist doch nicht gewürzt. Ja, klar. Man ist ja selber das Salz. Ist doch logisch. Aber ganz oft meinen wir, wir haben keinen großen Effekt. Aber das ist das, was Jesus dir und mir als seine Nachfolger zuspricht. Du bist Licht in deinem Umfeld und du bist Salz in deinem Umfeld. Das ist deine Materie. Und sie werden uns an unseren Früchten erkennen. Sie werden merken, dass von uns ein innerlicher Friede ausgehen wird. Eine Freude, eine Liebe für die Mitmenschen, haben wir gerade gehört. Ne? Eine Annahme, eine besondere Langmut und Geduld. Ja? Das ist zum Teil unsere christliche Identität, die uns Jesus zuspricht. Aber ich glaube, zum anderen Teil haben wir auch etwas davon selbst in der Hand. Gott gibt uns immer die Möglichkeit, uns für das Gute zu entscheiden oder das Gute eben nicht zu tun. Und so ist es auch bei Josef, der dritte Punkt für den Erfolg. Josef gibt Raum für Segen. Der Herr stand Josef bei, sodass ihm alles glückte, was er tat. Ja? Nicht einfach so, ja, er ist nur da und dann auf magische Art und Weise wird alles super. Josef hatte trotzdem noch zu arbeiten als Sklave. Das wurde gesegnet mit Erfolg, aber er musste irgendwas tun. Und dass er etwas tut, ist nicht selbstverständlich. Versetzen wir uns wieder in die Lage von Josef. Er ist enttäuscht, er wurde verkauft. Und ganz ehrlich, in seiner Lage, wo er sein ganzes Leben, der ganze Boden unter seinen Füßen weggerissen worden ist, hätte dieser Josef doch allen Grund gehabt, depressiv zu sein und morgens nicht mehr aufstehen zu wollen, oder? Er hat sich aber entschieden, trotz dieser äußeren Gegenstände etwas zu tun, zu arbeiten, voranzugehen. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich lebe weiter, trotz dieser beschissenen Umstände, in denen ich vielleicht gerade bin. Ich gehe einen Schritt. Ich tue die Arbeit, die vor mir liegt. Und dann? Vielleicht diskutieren wir die Frage später, weil ich kann die auch nicht greifen gerade, okay? Ja, danke. Also, vielleicht geht es dir auch so, dass deine äußeren Umstände gerade gefühlt komplett gegen dich laufen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du in einer Phase dieser Lustlosigkeit und Depression und hast auch vielleicht allen Grund dazu. Und da möchte ich dir zusprechen, auch wenn es dir schwerfällt, erledige deine Aufgaben mit Gottes Hilfe vielleicht wieder zuverlässig. Er wird dich auf die ein oder andere Weise segnen. Es ist manchmal, der erste Schritt ist, das zu tun, was wieder vor mir liegt. Josef geht einen Weg, und zwar einen festen Weg hoch hinauf. Rudi, das erste Bild könnt ihr einblenden. Er muss die ersten Schritte gehen, aber der Herr lenkt sie. Wir lesen nichts hier, finde ich auch interessant, von einem Bekenntnis zu Gott. Josef geht nicht hin und sagt seinem Umfeld, hey, ich bin ein gesegneter Gottes, der Gott meines Vaters. Aber anhand des Umfeldes und den Einflussbereich von Josef können andere Gott erkennen. Und viel mehr noch, Spoiler, Josef bekommt sogar die Chance, auf ganz unerwartete Weise seinen Glauben an seinen Herrn zu bezeugen.
Auf ihn warf. Komm, schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Doch er weigerte sich. Du weißt doch, sagte er, mein Herr braucht sich um nichts mehr im Haus zu kümmern, seit ich hier bin. Seinen ganzen Besitz hat er mir anvertraut. In diesem Haus habe ich inzwischen genauso viel zu sagen wie er. Er hat mir nichts vorenthalten, nur dich, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein solches Unrecht begehen? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Obwohl Potiphas Frau Josef Tag für Tag bedrängte, gab er nicht nach. Er ließ sich nicht von ihr verführen und schlief nicht mit ihr. Als er einmal wie gewöhnlich zur Arbeit ins Haus kam und niemand von der Dienerschaft anwesend war, hielt sie ihn an seinem Gewand fest und drängte ihn. Komm, schlaf mit mir. Er aber riss sich los und rannte aus dem Haus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als Potiphas Frau sah, dass Josef fort war und er sein Gewand bei ihr gelassen hatte, rief sie alle Diener im Haus zusammen und sagte, seht euch das an, mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus geholt, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er ist zu mir hereingekommen und wollte mit mir schlafen. Da habe ich laut geschrien. Als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand bei mir zurück und rannte davon. Sie legte Josefs Gewand neben sich, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Der hebräische Sklave, den du uns ins Haus geholt hast, ist zu mir gekommen und wollte sich an mir vergehen. Ich fing laut an zu schreien, da ließ er sein Gewand neben mir liegen und floh nach draußen. Als Potiphar die Geschichte seiner Frau hörte und erfuhr, was sie seinem Diener vorwarf, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs ihre Strafe verbüßten.
Josef war nicht nur mit seinem Job gesegnet und in seinem Job, sondern Josef war auch noch zusätzlich mit gutem Aussehen gesegnet. Und was wir Menschen immer so als einfach nur positiv irgendwie erachten, hat auch eine Kehrseite. Dieses gute Aussehen birgt für Josef besondere Herausforderungen. Nicht jede unserer Schenkungen, Segnungen Gottes sind nur positiv. Für manche sehen die nach außen hin immer positiv aus. Ja. Manche haben auch bringen auch besondere Herausforderungen mit sich und haben auch gewisse Schattenseiten. So ist es vielleicht nicht nur beim Aussehen, so wie bei Josef, so, sondern vielleicht auch irgendwie eine ganz charmante Art, besonders gut reden zu können oder finanziellen Reichtum zu haben. All das kann man wunderbar positiv nutzen und gleichzeitig geht damit auch eine besondere Verantwortung einher. So wurde Josef in dieser Segnung, eigentlich seinem guten Aussehen, stark versucht und zwar zu einer sexuellen Sünde hin. Eine sexuelle Handlung, die nicht nach Gottes Plan ist und die eine unheimliche Zerstörungswucht hat. Und für solche Sünden gibt es so typische Merkmale. Ja? Ein typisches Merkmal ist, dass er Tag für Tag bedrängt worden ist. Josef ist nicht einmal in einer Herausforderung, sondern er wird von dieser Frau immer und immer wieder bedrängt. Und das kann doch zermürben, oder? Wenn man immer und immer wieder vor die gleiche Herausforderung gestellt wird, immer wieder in die gleiche Situation, die einen zu einer Sünde versuchen will. Aber andererseits ermöglicht das dem Josef auch eine Vorbereitung. Ja? Er wusste, die Frau wird wieder ankommen und wird mich wieder verführen wollen. Ja? Eine stetige Versuchung kann dich zermürben oder dich trainieren. Du entscheidest, was du damit machst. Wenn du dich nicht darauf vorbereitest, obwohl du weißt, dass diese Herausforderung wieder kommt, dann bist du selbst dran schuld, wenn du zermürbt wirst. Und die Sünde spitzt sich immer weiter zu. Irgendwann kommt die Situation, wir haben davon gerade gehört, dass es kaum noch Gründe gibt, die scheinbar dagegen sprechen. Ja, die sind alleine, das würde doch gar keiner herausfinden, oder? Dieses Geheime, keine direkten Folgen, ist ganz besonders für so sexuelle Sünden charakteristisch. Aber vielleicht hast du damit nicht ein Problem und sagst, das ist für mich gerade kein Thema. Ich glaube, dass das charakteristisch für viele andere Aspekte auch ist. Ja, finanzieller Betrug ist auch oft im Geheimen. Und wenn es einmal klappt, dann auch beim zweiten Mal. Und vielleicht kann man auch noch mehr rausholen. Das schlechte Reden ist meistens nicht so, dass alle das mitbekommen, oder? Ja? Das Lästern über andere ist auch im Geheimen. Und wenn man es einmal macht und dann nichts passiert, dann kann man auch noch weiterreden, oder? Wenn ich neidisch bin und mich in diesem Neid in mir selber auch suhle, das kriegt auch keiner mit. Und wie ungerecht das doch alles ist und was alle anderen haben, ja? Das ist oft in dieser geheimen Form und ich glaube, dass wir dort besonders herausgefordert sind. Das, was geheim ist. Josef hat eine Strategie, um dagegen vorzugehen. Lass uns das angucken. Josef hat zwei Schritte und die helfen und die reichen. Ja? Zwei Schritte. Erstens, er macht sich die Sünde bewusst. Ja? Er sagt, es ist eine Sünde gegen meinen Herrn, damit meint er Potiphar. Es ist eine zwischenmenschliche Verletzung, ein zwischenmenschliches No-Go, wenn ich das machen würde. Das geht nicht. Ich kann doch nicht über meine Geschwister lästern. Ich kann die doch nicht schlecht machen. Ich möchte sie doch eigentlich ermutigen, oder? Das ist ein No-Go, ein zwischenmenschlicher Vertrauensbruch, zwischenmenschliche Verletzung, die da entstehen kann. Und er sagt, es ist nicht nur eine zwischenmenschliche Komponente, sondern jede Sünde ist eine geistliche Sünde. Es ist immer etwas gegen Gott. Ja, sexuelle Untreue ist nicht nur gegen den Partner, sondern es ist immer etwas gegen Gott. Ich kann nicht gegen meinen Gott sündigen, sagt Gott. Es wäre ein Beziehungsbruch zu meinem Herrn und zu meinem Gott. Josef, und das ist der zweite Schritt, entscheidet sich, nicht jetzt mit der Frau eine Diskussion anzufangen in dem Moment. Ja? Die hat ihn am Gewand so, ne? Es ist eine extrem brenzliche Situation, er fängt jetzt nicht so, also lass mal eine Pro-Kontra-Liste machen oder so. Sondern er entscheidet sich für ein Prinzip, was erst im Neuen Testament so richtig formuliert worden ist. Und zwar, das ist: fliehe vor sexueller Sünde. Fliehe. Nicht. Also wir haben eine Waffenrüstung Gottes bekommen, ja? Aber bei dieser Form der Sünde haben wir einen besonderen Auftrag. Und zwar einfach nur abhauen. Weggehen. Es heißt in 2. Timotheus 2, Vers 22, lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Hier sind einige junge Menschen. Ihr seid besonders herausgefordert. Sorry, ist so. Ja. Und flieht der Unzucht, heißt es in 1. Korinther 6, Vers 18. Ja. Wir brauchen nicht eine Diskussion anfangen. Wir brauchen jetzt nicht uns in bestimmten Situationen zu diskutieren, sondern dann heißt es, das Handy ausschalten, wegschmeißen, vor bestimmten Personen einfach den Kontakt nicht suchen. Das ist das Prinzip. Josef ist uns da ein Vorbild. Der haut einfach ab, physisch abhauen. Und vielleicht müssen wir das auch manchmal machen. Josef bleibt Gott und Mensch gegenüber treu. Er macht doch alles richtig, oder? Ja, lass uns ihn als Vorbild nehmen. Und by the way, an der Stelle, in dieser Herausforderung, hat Josef die Chance und die Möglichkeit, und wir lesen das überhaupt das einzige Mal davon, dass er seinen Gott bekennt. In dieser Herausforderung der Ehebrecherin gegenüber, ja, kann er sagen, nein, ich glaube an einen Gott und das wäre eine Sünde gegen ihn. Oft haben wir die Möglichkeit, Gott zu bekennen in Situationen, wo wir gar nicht denken, dass das jetzt gerade dran wäre, ja. Aber bei Josef lesen wir, gerade in seinen Herausforderungen kann er das bekennen. Ja, und vielleicht können wir auch sagen so, hey, ich glaube nicht, dass wir zwei jetzt irgendwie viel Zeit miteinander verbringen sollten, weil ich glaube, dass Gott mich davor bewahren möchte. Und dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, anderen gegenüber, wo man normalerweise sagen würde, nee, also von Jesus erzählen wäre jetzt gar nicht angebracht, dass man gerade dann die Möglichkeit hat, den Glauben zu bekennen. Josef entkommt zwar der Sünde, und das ist das Wichtigste an der Geschichte. Ja, er entkommt der Sünde, aber er entkommt nicht der Strafe. Und das Beweis ist das Obergewand. Also Josef war nicht ganz nackt, so müssen wir uns das nicht vorstellen, sondern es wird ein Teil von dem obersten Gewand, was er noch drüber hatte, hat die Frau auf jeden Fall in der Hand. Und es kann sinnbildlich für das Äußere, was uns ausmacht, stehen. Als oberster Aufseher des Hauses wird Josef sicherlich besser gekleidet sein. Und diese bessere Kleidung als alle anderen Sklaven hat die Frau in der Hand. Es ist das Äußere, eine Art Würde, die dem Menschen zugesprochen wird. Und es sieht nach außen auch so aus, als ob Josef etwas genommen worden ist, obwohl er alles richtig gemacht hat. Potiphas Frau erzählt eine Lüge, um Josef zu beschuldigen. Sexuelle Sünde steht selten alleine. Die sexuelle Gier, und Jesus spricht ganz klar, dass nur dieses Begehren schon Ehebruch ist, hat Betrug und Lüge zur Folge. Ich hatte im Kopf ein Bild vom Sündendomino. Ja, blende das mal kurz ein. Eine Sünde schlägt die nächste um. Und so häuft sich das. Auf eine Sünde folgt die nächste. Und wir kennen andere Geschichten von David und Bathseba, wo das genau das Gleiche ist. Ja, da geht es hin zu Betrug, zu Mord sogar, einfach nur aus dieser Begierde heraus. Die Zerstörungswucht gerade von sexueller Sünde ist enorm. Das dürfen wir nicht kleinreden. Sie ist enorm. Es folgen zerstörte Familien, zerstörte Identitäten, Vertrauensbrüche. Und sollte man nicht vielleicht gerade deswegen, über diese Gefahr von solchen Dingen mehr sprechen, warnen, einander Hilfe geben, auch zur Prävention, dass so etwas gar nicht erst passiert. Und bitte verzeiht, wenn ich das mal so klar sage, aber ist es dann nicht verständlich, aufgrund dieser Zerstörungswucht, wenn Gemeindeleitungen gerade auch bei so sexuellen Dingen auch aufmerksam werden und Hilfestellung geben wollen? Keiner hat Bock darauf, ins Privatleben von anderen reinzufuschen. Echt nicht. Aber die Zerstörungswucht ist einfach so unfassbar. Ja, sodass wir da echt ein Augenmerk drauf halten sollten. Potiphar reagiert hier im Zorn. Und er reagiert heftig. Und wahrscheinlich auch unmittelbar direkt. Er schmeißt Josef in ein Gefängnis und die Ausleger sind sich ziemlich einig, das war nicht irgendwie so ein Gefängnis, wo man 20 Jahre absitzt und mit guter Führung nach 15 rauskommt oder so, sondern es war eine Zwischenlagerung zum Tode. Josef steht wieder dem Tode so nahe. Potiphar entscheidet sich trotz des Vertrauens, was er ihm ja anscheinend entgegengebracht hat, Josef gegenüber, nicht ihn anzuhören. Zu einem Vorfall gehören immer zwei Seiten. So heftig auch die Beschuldigungen sind, es sollten immer zwei Seiten gehört werden. Für Josef muss es sich anfühlen an der Stelle, als ob nach diesem großen Berg, den er erklimmt, er hinabstürzt in einen reißenden Strom, der ihn zu verschlingen droht. Die sexuelle Unmoral Potiphas Frau hat enorme Konsequenzen. Josef kann dieser Versuchung widerstehen, indem er sich die Sünde bewusst macht und vor der Sünde flieht. Wie möchtest du auf Verführungen zu Sünden, und sei es jetzt im sexuellen Bereich oder in anderen Bereichen, die für dich vielleicht eine Challenge sind, wie möchtest du dich darauf vorbereiten? Für welche Verführungen im Geheimen bist du vielleicht anfällig?
Herr stand Josef bei und ließ ihn seine Güte erfahren. Er sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter Josef wohlgesinnt war. Der Verwalter übertrug Josef die Verantwortung für die Gefangenen und für alles, was im Gefängnis zu tun war. Er selbst brauchte sich um nichts mehr zu kümmern, denn der Herr stand Josef bei und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm.
Ich konnte nicht anders als die gleiche Überschrift finden. Gott schenkt ganz am Anfang und Gott schenkt wieder. Es sind zum Teil fast genau die gleichen Sätze, wie wir Satzbauten, wie wir sie am Anfang gehört haben. Ja, vielleicht ist jemand diese Parallele aufgefallen. Es ist wie so eine Art Segensrahmen der Geschichte. Ja, während es zwischendurch so bergab ging und so bedrohlich aussah, schenkt Gott links und rechts von diesem Mittelpunkt ein Segen. Gott bewirkt, dass Menschen Josef wohlgesonnen sind. Der Gefängnisaufseher ist Josef an sich erstmal wohlgesonnen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja? Hast du schon mal erlebt, dass Menschen, die einfach was Gutes wollen, so du kennst sie gar nicht und die kommen und wollen dir einfach was Gutes, das sind Gottes Geschenke an dich im Alltag. Haltet mal eure Augen auf, wie oft Gott uns einfach wohlgesonnene Menschen auch schenkt. Also es ist wieder das gleiche Prinzip. Josef macht wieder etwas und der Herr segnet es. Es ist ein Rahmen von links und rechts, wo Josef wieder Boden unter die Füße kriegt. Du könnt das dritte Teil des Bildes einblenden. Gott ist bei Josef und Josefs Treue macht sich nachher bemerkbar. Ja? Seht ihr, da rechts geht wieder ein Sand weiter, der Weg geht weiter. Treue zahlt sich langfristig aus. Vielleicht nicht in der Situation, wo man das Gefühl hat, im reißenden Fluss zu stehen und weggerissen zu werden. Und zum Schluss habe ich noch einen ganz besonderen Punkt für euch. Die Kleidung bei Josef ist etwas ganz Besonderes. Sie steht für die Identität, die ihm von außen hin zugesprochen wird. Für die Würde, für die Anerkennung, wie Menschen ihn sehen, was Menschen erblicken können. Und zuerst hat Josef dieses bunte Kleid von seinem Vater geschenkt bekommen. Mit der Aussage, er ist der besondere Sohn seines Vaters. Dieses Kleid wird zerrissen und vom Blut getränkt und für Betrug genutzt. Und dann bekommt Josef wieder neue Kleider als Kämmerer. Ja? Ihm wird so ein besonderer Wert als Sklave zugesprochen. Und dieses Kleid wird zerrissen, wird ihm weggenommen. Schließlich bekommt er hier in der Geschichte das Kleid eines Gefängnisinsassen. Irgendwie schuldig, aber doch in einer besonderen Verantwortung. Ein bevorzugter Gefängnisinsasse, ein besseres Kleid. Am Ende der Geschichte von Josef gibt der Pharao ihm ein ganz neues Kleid. Er kleidet ihn in weiße Leinen. Ganz weiß und rein. Diese Leinen, genau das Wort wird für die Tempelausstattung des Heiligtums Gottes benutzt. So heilig und rein wird Josef später gesprochen. Wie ist das bei uns, bei dir und bei mir? Wurde deine Würde, dein Ansehen von Menschen zerstört? Gab es diese Momente, in denen dir dein Gewand, was dich auszumachen scheint nach außen hin, dass dir das genommen wurde und ist vielleicht für Betrug sogar benutzt. Vielleicht hast du dich richtig verhalten, aber andere wollten dir etwas Böses. So wie Potiphas Frau Josef was Böses wollte und ihm das Gewand weggenommen hast, so wurde dir das Gewand weggenommen. Aber vielleicht bist du auch selbst dafür verantwortlich. Du hast dich im Dreck gesuhlt und deine eigene Kleidung beschmutzt. Gott hat das im Blick. Wenn dir jemand etwas angetan hat, womit deine Kleidung weggenommen oder zerstört, beschmutzt worden ist, so möchte ich dir sagen, Jesus fühlt mit dir. Er musste selber erleben, wie seine Kleider genommen worden sind und verlost worden sind. Wie er nackt, fast nackt am Kreuz hing. Und wenn du selber etwas getan hast, wodurch deine Kleidung total schmutzig geworden ist, dann möchte ich dir sagen, Gott vergleicht die Sünde des Volkes Israel und nimmt auch Bezug zu einer Kleidung. Er sagt, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Purpur, so soll sie doch wie Wolle werden. Gott spricht uns eine ganz besondere Perspektive zu. Wir als seine Nachfolger dürfen gemeinsam vor ihn treten später. Wir dürfen als eine Art Braut vor ihn treten. Und in Offenbarung 19 hören wir, lasst uns jubeln vor Freude und ihm, Gott, die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Das ist die Perspektive, die Gott dir und mir zuspricht. Wir werden irgendwann, wird das ansehen und die Würde wird komplett wiederhergestellt. Egal wie deine Kleidung jetzt gerade aussieht. Was möchtest du aus dieser Predigt konkret für dich heute mitnehmen? Und ich habe wieder einige Punkte. Ja, vielleicht ist was dabei, vielleicht hast du einen eigenen Punkt. Alles gut. Aber ich möchte euch diese Punkte mal kurz erklären. Vielleicht sagst du, dass du wieder Gott danken möchtest. Dass du seine Treue, seine Geschenke in deinem Leben erhalten durftest. Diese Segnung, diesen festen Boden. Vielleicht bittest du, dass Gott dir aufzeigt, welche Segnungen Menschen bei dir entdecken dürfen, ja, damit du wieder Selbstsicherheit erhältst, ja, und dich nicht so klein fühlst, sondern dass du mehr die Identität, die Gott dir zuspricht, entdeckst. Vielleicht gehst du vielleicht auch erste Schritte wieder, wie Josef, nachdem er verkauft worden ist, und tust die Arbeit, die vor dir liegt, im festen Vertrauen, Gott wird dich wieder segnen. Vielleicht musst du dich auch bewusst vorbereiten auf die Verführungen zur sexuellen Sünde oder anderen Sünden hin. Vielleicht ist es dran, dass Gott dir aufzeigt, an welcher Stelle du auch Sünde einfach mal gerechtfertigt hast und gesagt, das ist nichts. Oder es ist einfach nur dran für dich, unseren Gott zu loben für seine Treue und seine Perspektiven, die er dir gibt. Diesen Segensrahmen in unserem Leben, den er uns bereitstellt, ja. Und wir hören kurz noch ein bisschen instrumental und ihr dürft in der Zeit aussuchen, was möchtest du heute mitnehmen? Herr, an Josefs Beispiel dürfen wir so viel entdecken. So viel Gutes, so viele Herausforderungen. Herr, ich bitte dich, dass wir ganz ehrlich uns von dir berühren lassen. Herr, zeige du uns auf, was unsere nächsten Schritte sein sollen. Was in dieser Woche dran ist besonders. Herr, und ich danke dir, dass du uns ein so tolles Beispiel bei Josef gibst für deine Treue. Danke, Herr, dass du treu bist in unserem Leben und uns uns so viel gibst und uns eine herrliche Perspektive auf die Ewigkeit gibst. Amen. Lass uns gemeinsam von seiner Güte uns gegenüber singen.